Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott. Dazu sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie zu dieser Sendung mit Pfarrer Thorsten Daum eingeschaltet haben. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, inwiefern ist der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie? Und wie gesagt, nähere Erläuterungen dazu erfahren wir heute von Pfarrer Thorsten Daum. Grüß Gott, Pfarrer Daum.
Grüß Gott.
Pfarrer Daum, das Kompendium fasst die Punkte des Großen Katechismus. Ich sage nochmal, wo das im Großen Katechismus ist. Also das sind die Punkte 1077 bis 1083 und auch der Punkt 1110. Diese Punkte des Großen Katechismus fasst das Kompendium im Punkt 221 wie folgt zusammen. Auf die Frage, inwiefern ist der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie, heißt es dort: In der Liturgie überhäuft uns der Vater in seinem fleischgewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Sohn mit seinen Segnungen. Und er gießt den Heiligen Geist in unsere Herzen aus. Zugleich preist die Kirche den Vater in Anbetung, Lob und Danksagung und bittet um das Kommen seines Sohnes und des Heiligen Geistes. Vielleicht schauen wir uns zunächst mal den ersten Satz an. In der Liturgie überhäuft uns der Vater in seinem Fleisch gewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Sohn mit seinen Segnungen und er gießt den Heiligen Geist in unsere Herzen aus.
Ich denke, besser als ich es selber sagen kann, kann es die Heilige Schrift ausdrücken. Und da gibt es nämlich ein wunderbares Zitat im Epheserbrief. Gleich am Anfang heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Soweit dieser Text aus der Heiligen Schrift. Ja, wenn wir die Liturgie begreifen als ein großes Tun, das mehr ist als nur das, was die konkret zusammengekommene Gemeinde dort vollzieht, dann ist es zunächst einmal ein Handeln des Vaters im Himmel an der ganzen Menschheitsfamilie. Und da müssen wir uns mal ein bisschen auch betrachten, was damit zusammenhängt. Damit hängt natürlich das gesamte Heilshandeln des Vaters an der Welt und an der Schöpfung zusammen. Zunächst einmal segnen. Segnen ist eine göttliche Handlung, die Leben schenkt und in ihrem Ursprung den Anfang im Vater hat. Die Worte segnen, das sind ja deutsche Worte, gibt es ja natürlich auch Worte in der lateinischen und griechischen Sprache. In der griechischen Sprache heißt es eulogia, so wie gut sagen, und benedictio, das heißt es so ungefähr auch im Lateinischen. Das ist zugleich Wort und Gabe. Auf den Menschen bezogen bedeutet das Wort Segen, Anbetung und Selbstübergabe an den Schöpfer in der Danksagung. Ich kann es so mal sagen, indem das Geschöpf erfährt, ich bin ein geschaffenes Geschöpf. Und das können wir Menschen eigentlich nur erfahren. Erfahre ich auch, dass ich mein gesamtes Sein, mein Dasein, meine Existenz und den Erhalt meiner Existenz, sogar den Sinn meiner Existenz, einer höheren Kraft und Macht verdanke. Und wir gläubige Christen in der Tradition des alten Israel wissen natürlich, dies alles empfangen wir durch den Vater im Himmel, den Schöpfer der Welt, den Erhalter der Welt. Er hat die Welt gut erschaffen und, was für uns auch wichtig ist, ist nicht nur etwas Vergangenes, sondern er erhält sie auch nach wie vor. Jetzt, hier und heute wird die Welt erhalten, sie wird von ihm getragen. Das hängt damit zusammen, dass wir also erstmal grundsätzlich bereit sind, als Menschen Dank zu sagen. Und dann muss das natürlich an einem konkreten Ort auch gewissermaßen zusammengefasst werden, sprachlich, kultisch, und das ist das, was natürlich in der Liturgie geschieht. Für uns Christen gibt es aber einen Grund mehr, und das kam ja auch in dem Erklärungstext auch zum Ausdruck: Wir danken dem Vater zuallererst und zutiefst für Jesus Christus. Das ist eigentlich unser christliches Danken. Danken kann hier zum Beispiel auch ein Mitglied der jüdischen Religion, ein gläubiger Jude, genauso für die Erschaffung der Welt. Das ist selbstverständlich, denn mit ihm zusammen bekennen wir diese Tatsache. Beziehungsweise das für das Heilshandeln des Alten Testamentes, das tun wir auch. Das heißt, wir stehen da in einer unmittelbaren Verbindung zu den Menschen des Alten Bundes. Denn wir mit ihnen zusammen danken wir für all die Heilsereignisse, die Gott von Anfang der Welt gewirkt hat. Nämlich für die Erschaffung des Menschen. Und für die Erschaffung des Menschen ganz bewusst als Mann und Frau. In dem Buch Genesis steht, dass Gott sie segnet, Mann und Frau, damit sie fruchtbar wird. Das heißt also, es ist nicht nur ein frommer Vers, den wir da hören, sondern es ist letztendlich sein tiefster Wille, dass der Mensch als Mann und Frau so verfasst ist und so bleibt und sich nicht selber definieren kann, um das mal deutlich zu sagen. Und diese Tatsache ist natürlich auch Grund, dass wir dem himmlischen Vater danken. Und dieser Bund, den Gott schon trotz des Sündenfalls schließt, geschieht, als Noah nach der ersten großen Katastrophe Gott danken kann. Noah war nicht, wie manchmal jetzt in einigen Hollywood-Filmen so dargestellt wird, irgendein durchgeknallter, psychisch ein bisschen angeschlagener Mensch, sondern war ein gläubiger Mensch, der das Heilshandeln Gottes erfahren hat, so berichtet uns die authentische Heilige Schrift, und der von Gott direkt angesprochen wurde, dass die Welt nicht untergehen will. Gott will die Welt nicht zerstören, nicht vernichten. Es ist ihm eigentlich auch nicht recht, die Welt zu richten und zu bestrafen, sondern er will sie immer wieder neu werden lassen und er lässt neues Leben entstehen. Das ist das Wunderbare, Grund genug auch noch, ja, nach vielen Jahrtausenden zu danken für dieses Heilsereignis. Und dieses Heilsdanken geht weiter in der ganzen Heilsgeschichte des Alten Bundes. Denken wir nur an Abraham. Denken wir nur an die Geschichte von Moses, die Errettung Israels aus der Hand der Ägypter, die Vernichtung des Königs von Ägypten und seines Heeres. Und Gott rettet und befreit sein Volk aus der größten Not und lässt sie nicht im Stich, ernährt sie mit dem himmlischen Manna. Das alles sind nur ein paar Stichworte, damit ihm bewusst wird, das gesamte Heilswerk ist immer wieder auch in der Feier der Liturgie gegenwärtig. An manchen Stellen wird es übrigens auch ausgedrückt. Mir fällt einfach daran ein, die wunderbaren Gebete in der Osterliturgie, und zwar gerade in der Osternacht. Vielleicht ist so manchen Hörer das auch gegenwärtig, dass jetzt in dieser langen Vigil, das sind ja dann eine ganze Reihe von Lesungen, die vorgetragen werden, je nach den Möglichkeiten der Gemeinde, mindestens 3, dann glaube ich, 6 sind zur Auswahl, früher waren es bis zu 12. Damit ist gesagt letztendlich, dass die gesamten Texte des Alten Testamentes von der Kirche gelesen werden. Sie nimmt sie zur Kenntnis. Und sie fasst immer wieder ihren Lobpreis zusammen im Gebet. Und in diesen Gebeten kommt eben auch diese Dankbarkeit für das Heilshandeln Gottes zum Ausdruck. Aber wir sehen eben die Geschichte Israels immer durch die Augen des Erlösers Jesus Christus. Für uns ist Jesus Christus sozusagen der Schlüssel, durch den wir auch das Alte Testament ganz anders wahrnehmen. Es ist eine Hinführung, eine Vorbereitung. Es ist sozusagen die große Katechese des Vaters schon im Alten, dass er uns darauf vorbereitet, was dann in Jesus Christus passiert.
Was passiert eigentlich in Jesus Christus und was hat das mit der Liturgie zu tun?
Das Ereignis der Menschwerdung von Jesus, dem Erlöser, aus Maria der Jungfrau, ist Zentrum der ganzen Schöpfungsgeschichte. Gott nimmt sozusagen die durch die Sünde angefressene, scheinbar ganz zerstörte Schöpfung und stellt sie wieder her. Oder wie das Gebet, was Weihnachten gesprochen wird in der alten römischen Tradition und auch bei der Mischung zwischen von Wein und Wasser, bei der Opferung, bei der Gabenbereitung. Die Welt ist gut erschaffen. Also die Kirche wehrt sich auch schon in diesem Gebet ausdrücklich, dass irgendetwas an der Schöpfung schlecht ist. Gott, der du die Welt wunderbar erschaffen hast, aber sie noch wunderbarer wiederhergestellt hast. Und das ist eigentlich sozusagen der Sinn auch des Ereignisses in Christus, dass die Welt, die Schöpfung vom Vater durch die Liebeshingabe des Sohnes freiwillig als Dienst für die Welt, für den Menschen, wunderbarer wieder erneuert worden ist. Noch viel schöner, als sie jemals hätte gedacht werden könnte. Einzigartig, weil nun ist die Welt beschenkt durch Jesus Christus. Durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes hat die Welt eine ganz neue Dimension erfahren. Nämlich, dass sie angenommen ist, endgültig vom Vater im Himmel, und dass die Menschwerdung auch natürlich besagt, dass alles Geschaffene, alles Kreatürliche nun auch geheiligt ist durch die Gegenwart des Gottessohnes. Schauen Sie, natürlich kann man die Welt als ein Jammertal betrachten, als ein Ort des Leidens, wo es eigentlich nichts Schönes gibt. Das kann natürlich je nach Stimmungslage unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die jammern immer, und es gibt Menschen, denen es ab und zu so ist, dass sie sagen, ach, es hat doch keinen Sinn. Und der grundsätzlich optimistische Mensch sieht natürlich die Welt immer nur permanent im Guten. Ich denke, die Wahrheit liegt auch dazwischen. Die Welt ist durch die Schuld der ersten Menschen angeknackst. Aber sie ist nicht grundsätzlich böse. Die Welt hat sozusagen einen Genfehler bekommen. Und um diesen Genfehler wieder zu korrigieren, bedarf es des Kommens des Gottessohnes, des unmittelbaren Eingreifens Gottes. Er hätte natürlich auch die Welt einfach so erneuern können. Das wäre ohne Zweifel dem himmlischen Vater möglich. Darum ging es nicht. Das gesamte Kommen Christi, die Person Jesu, ist eine umwerfende Katechese seiner Liebe, die permanent ist. Denn immer wieder erleben die Gläubigen in der Betrachtung der Person Jesu Christi die Tatsache, so sehr bist du geliebt. Und damit sind wir permanent angefeuert, ermahnt, aufgefordert, eingeladen, es ihm gleich zu tun. Das alles braucht aber seinen Ort mitten in unserem Leben, dass wir das spüren, dass wir das wieder von neuem hören. In dem Getriebensein unseres Alltages können wir das nicht jeden Tag immer so intensiv hören. Wer von uns kann das? Dafür brauchen wir den Ort der Sammlung, wo uns das gesagt wird, wo uns sozusagen das gute Handeln Gottes, sein Heilshandeln mitgeteilt wird, wo wir diese Tatsache auch feiern. Und da sind wir jetzt beim Sinn der Liturgie als der Verherrlichung des Vaters durch den Sohn Jesus Christus. Unser liturgisches Handeln, also alle Gebete der Kirche, alle Segnungen, alles, was die Kirche in der Gemeinschaft der Glaubenden vollzieht, ist ein Lobpreis an den himmlischen Vater. Es geht jetzt nicht so sehr um einen ästhetischen, schönen Gottesdienst, das soll er sein, sondern was wir da tun in der Liturgie, ist zuallererst, wir preisen den Vater mit unseren Kräften und Möglichkeiten. Aber dazu hat uns der himmlische Vater natürlich Möglichkeiten gegeben, nämlich das zu vollziehen, was uns möglich ist. Aber all das ist nur denkbar, weil es Jesus Christus gibt. Nur durch ihn bekommt unser Gottesdienst einen ganz anderen Glanz, eine andere Bedeutung, eine andere Würde. Auch andere Religionen, zum Beispiel das Judentum, verherrlichen natürlich Gott, den einen Gott. Wir können ja nicht da sagen, dass das nicht jetzt so stattfindet. Aber nur die Kirche kann Jesus Christus verherrlichen. Und nur wir erkennen, dass Jesus Christus der letzte Sinn der Schöpfung ist. Und wenn das so ist, dann ist natürlich unser Gottesdienst, hat eine ganz andere Bedeutung, weil natürlich durch Jesus Christus unser Gebet unmittelbar an den Vater gerichtet ist, im Blick immer auch auf das Handeln, auf die Hingabe des Sohnes. Das kann man nicht einfach so zur Seite schieben und sagen, alles andere ist genauso wichtig, sondern das bedeutet für uns schon etwas Einmaliges, ohne, um das mal deutlich zu sagen, dass wir jetzt dem Gebet der Menschen, die an den einen Gott glauben, jetzt völlig abtun.
Und dann heißt es hier in diesem Satz: In der Liturgie überhäuft uns der Vater in seinem Fleisch gewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Sohn mit seinen Segnungen. Und dann heißt es: Und er gießt den Heiligen Geist in unsere Herzen aus.
Es muss ja eine Kraft geben, ein göttliches Geschenk, das in uns alles verändert. Es muss ja eine Gabe Gottes geben, die eben unüberbietbar ist, die nicht nur etwas, ein Teil der Schöpfung ist, sondern die sozusagen der ganzen Schöpfung einen neuen Esprit vergibt, eine neue Gabe selbst ist. Und das ist natürlich nach der christlichen Lehre grundsätzlich erstmal die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit, das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn, das ist die Person, das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist von seinem ganzen Wesen ist nicht für sich alleine gedacht, sondern ist ein Geschenk des Vaters und des Sohnes an den Glaubenden. Und wie gesagt, jeder Glaubende empfängt diesen Heiligen Geist in der Taufe, das Siegel des Heiligen Geistes in der Firmung. Dieser Heilige Geist durchlebt und durchwirkt das gesamte Leben der Kirche, da wo die Gläubigen beten, aber auch da, wo sie miteinander leben, reden im Glauben, wo sie Werke der Liebe tun, das einmal deutlich zu sagen, wo sie aufgefordert sind, über sich selbst auch hinauszuwachsen und Zeugnis zu geben, also das Bekenntnis und natürlich die Akte der Liebe und des Dienstes am Nächsten, am Elendsten, all das sind Werke des Heiligen Geistes. Aber die Grundlage für dieses Geschenk des Heiligen Geistes ist natürlich, dass die Gläubigen erst einmal gesammelt werden. Das ist der Sinn der Liturgie. Die Gläubigen sammeln sich, deswegen muss man natürlich dahin gehen. Deswegen muss ich daran teilnehmen. Ich kann nicht sozusagen erklären, ich bin ein guter Christ, weil ich nichts Böses getan habe. Also durch diese Negierung des Bösen bin ich schon automatisch ein guter Christ, aber ich verherrliche nicht den Sohn, auch durch unser gemeinsames Tun. Wer das so von sich sagt, der hat das einfach, was ich jetzt versucht habe zu erklären, nicht begriffen. Der begreift nicht den letzten Sinn auch der ganzen christlichen Heilsverkündigung. Denn nur durch unser gemeinsames Gotteslob, durch unser gemeinsames öffentliches Tun, bekennen wir den Sohn im Heiligen Geist zu Ehren des Vaters und bekommen wir auch diese Gnadengabe. Das heißt, wir Gläubige vertrauen auch, wie die ganze Kirche, dass durch das liturgische Tun, durch das Beten der Kirche, durch ihre Gebete, ihre Segnungen, auch wirklich etwas geschieht in dieser Welt. Ich möchte es mal so sagen, was früher den Gläubigen viel bewusster war: ohne die Feier der Messe kann diese Welt nicht bestehen. Ohne die Segnung der Kirche wäre diese Welt schon längst untergegangen. Ohne ihre Gebete und all ihr Tun für diese Welt ist dieser Welt sozusagen ein großer Mangel gegeben. Vielleicht versteht das jetzt nicht jeder, der Zuhörer sagt, das ist aber ziemlich anmaßend, aber letztendlich, so habe ich persönlich das auch immer verstanden, das ist die Bedeutung unseres Tuns in der Kirche, dass wir etwas für die Menschen, für die ganze Welt tun. Ich finde das übrigens auch sehr schön. Es gibt ja den Brauch des sogenannten Wettersegens. Der Wettersegen hat seinen Ursprung im Mittelalter, wo die Gläubigen natürlich in der Furcht, der beständigen Sorge auch bei der Landwirtschaft bedroht zu sein durch Regen, Überschwemmung, Hagel, Blitz, Donner, dass sie in einzigartiger Weise auch den Himmel anflehten um Beistand. Das haben die Christen getan, schon in Erinnerung an das Alte Testament. Beim Wettersegen wird für gewöhnlich, werden bei den Gebeten auch die Heiligen angerufen. Gott wird um gutes, gedeihliches Wetter gebeten und wenn es möglich ist, sowas vorhanden ist, wird mit einem Kreuzpartikel der Segen gespendet. Dieser Segen ist jetzt nicht nur für die wenigen Katholiken, die in der Kirche sind, sondern er betrifft die gesamte Natur, alle Menschen, die jetzt mit der Landwirtschaft, mit der Ernte zu tun haben, da ist niemand ausgeschlossen. Oder nehmen wir noch ein anderes schönes Beispiel, die Fronleichnamsprozession. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, bei der Fronleichnamsprozession werden für gewöhnlich, wenn das machbar ist, es gibt verschiedene Modelle, aber soll das, so war das mal gedacht, in alle vier Himmelsrichtungen soll der Segen gespendet werden. Und wenn jetzt auch nur einmal der Segen gespendet wird, dann ist es, der Sinn besteht darin, dass die Kirche öffentlich mit ihrem kostbarsten Gut hinausgeht, mit Jesus selbst, verborgen unter der Brotsgestalt, um dass sie ihn bittet, der eben gegenwärtig ist und bei uns ist, nicht nur uns, egoistisch, die wir in der Kirche sind, zu segnen. Nein, so würde ich es mal mit eigenen Worten formulieren, die Kirche bittet ihn, Herrgott, segne diese ganze Stadt, segne alle Menschen, die hier sind, segne alle, die in der Landwirtschaft zu tun haben, segne die Ernte, die Natur, segne die verschiedenen Berufsgruppen, segne die Kirche, aber auch segne auch Menschen, die vielleicht von deinem Segen gar nichts wissen oder vielleicht sogar wissen wollen. All diese segne und bewahre sie vor dem Bösen. Niemand, so habe ich es auch bislang in meinem priesterlichen Tun erfahren, hat sich jemals gewehrt, dass man ihn gesegnet hat. Da muss man nicht gläubig sein, zumindest jetzt nicht ausgesprochen gläubig. Jeder Mensch wird es als ein besonderes Geschenk erfahren, dass der andere ihm etwas Gutes sagt. Und wenn Sie jetzt das nehmen, die Übersetzung des Segens, Benedizere, ich sage dir etwas Gutes. Was kann ich aber als gläubiger Mensch einem Menschen sagen, Besseres und Schöneres als Gott segne dich? Also, das ist, also, das, ich finde, bei der Fronleichnamsprozession wird es einfach mal feierlich, äußerlich auch manifest, was die Kirche tut. All ihr Tun ist immer ein Segen für die ganze Menschheit. Oder denken Sie an die großen Fürbitten am Karfreitag. Die Katholiken unter Ihnen wissen, das ist das, was beim Karfreitag dann immer so wehtut, wenn man 10-mal auf die Knie muss. Beuget die Knie. Und so manch einer fragt sich mittendrin, wie viel sind es denn? Es sind 10, offiziell. So dass wir also wissen, 10-mal müssen gehen wir auf die Knie. Warum tun wir das am Karfreitag, wo es eh schon so traurig ist? Weil wir, nachdem wir von dem Leiden Christi neu gehört haben, es quasi durch die Verkündigung der Passion gegenwärtig wurde, im Geiste zum Kalvarienhügel gehen, zum Gekreuzigten, dessen heiliges Bild wir gleich jetzt enthüllt noch verehren werden. Und im Geiste bringen wir eben diesen leidenden, gekreuzigten Herrn Jesus Christus nicht nur uns selber, nicht nur unsere persönlichen Anliegen, die vielleicht manchmal auch etwas eng sein können, sondern die ganze Menschheitsfamilie. Von der Kirche, vom Papst, die Taufbewerber, bringen wir alle Menschen, die an Gott glauben. Alle Menschen des jüdischen Volkes, alle Menschen, die irgendwie an etwas Göttliches glauben, ja sogar die Menschen, die gar nicht an Gott glauben können. Und dann schließlich die Regierenden, dass sie nach ihrem Gewissen handeln, um den Menschen Gutes zu tun. Und schließlich die letzte Oration, wir beten zum Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, für alle Menschen, die in Not sind, für alle Leidenden, für die Sterbenden, für die Toten. Wer kann da sagen, das sollt ihr nicht tun? Das heißt also, das Tun, das gerade das liturgische Tun der Kirche, ist nicht etwas Weltabgewandtes, etwas Weltfernes, sondern etwas, was der Welt, der Menschheit nützt. Oder denken Sie an die ganzen Klöster auf dieser Welt, die kontemplativ sind, also die streng sind, die jetzt täglich auch ihr Chorgebet halten. So manch einer mag fragen, na ja, was nützt das überhaupt? Werdet nicht besser hinauszugehen und den Menschen zu helfen? So manche Ordensgemeinschaft hat das in den letzten Jahrzehnten auch getan. Die kontemplativen Orden, die in ihrer alten Disziplin sozusagen diese bewahrt haben, die sind nach wie vor gefragt und haben eigentlich keinen wirklichen Not an Nachwuchs. Da kommen auch junge Menschen, genau diese Antwort suchen. Das Tun aber dieser kontemplativen Orden ist, sie erflehen Tag und Nacht vor dem Antlitz Gottes stehend den Segen für die ganze Menschheitsfamilie. Und das eben, wie ich das eingangs schon sagte, im Namen Jesu Christi. Stellvertretend für viele, die nicht mehr beten können oder wollen. Stellvertretend für die ganze Kirche. Und wir vertrauen uns natürlich in besonderer Weise in Männern und Frauen in den Orden an. Früher gab es sogar viele Stiftungen, die damit verbunden waren. Ich gründe ein Kloster, beschenke es reich mit Ländereien, so dass da auch die wirtschaftliche Situation gesichert ist. Aber ich bitte, dass auch meiner gedacht wird bei den Gottesdiensten und meiner Familie. Also zum Beispiel wurden ganze Bistümer geschenkt. Heinrich II. Hat das Bistum Bamberg gestiftet. und sie ist dem heiligen Petrus selbst geweiht, damit für seine Familie, seine Angehörigen und für ihn selbst und seine Frau dort gebetet wird. Dieses Bewusstsein, dass auch die Stellvertretung des Gebetes hat auch eine ganz wichtige Dimension, aber ich denke, da wird es nochmal ausführlich gesagt.
Inwiefern ist der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wenn Sie das nachlesen möchten, im Großen Katechismus finden Sie das in den Punkten 1077 bis 1083 und auch im Punkt 1110. Das müssen Sie jetzt nicht mitschreiben, das steht auch im Infofeld zur Sendung. Da können Sie das in aller Ruhe nochmal nachschauen. Inwiefern ist der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie? Das hat das Kompendium beantwortet. Damit in der Liturgie überhäuft uns der Vater in seinem Fleisch gewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Sohn mit seinen Segnungen und er gießt den Heiligen Geist in unsere Herzen aus. Zugleich preist die Kirche den Vater in Anbetung, Lob und Danksagung und bittet um das Kommen seines Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir waren heute zu Gast bei Pfarrer Thorsten Daum in Berlin. Danke, Pfarrer Daum, dass wir hier sein durften. Und wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung, jetzt haben wir so viel über Segnungen, über Segen gehört, auch um Ihren besonderen priesterlichen Segen bitten dürften und um eine kurze Zusammenschau dessen, was wir heute von Ihnen gehört haben.
Die Liturgie der Kirche ist die Verherrlichung des Vaters, der Lobpreis des Vaters, der uns von Anfang an alles Gute schenkt und der uns das Kostbarste geschenkt hat, nämlich Jesus Christus. Dieses Geschenk wird uns gegeben in der Kraft des Heiligen Geistes, der die Seele der Kirche ist, und das große Geschenk des Vaters. Die Kirche preist den Vater Tag und Nacht in all ihrem Tun, in Gemeinschaft der Glaubenden. Und dieser Segen kommt nicht nur uns, der Kirche, den Gläubigen selbst zugute, sondern ist für alle Menschen, für die ganze Welt, ein permanentes, ständiges Gebet um den Segen und Gottes Beistand. Somit lebt nicht nur die Kirche, sondern die Menschheitsfamilie ganz wichtig vom Gebet und von der Segnung, die die Kirche in ihrer liturgischen Handlung vollzieht. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Dornis.